Freunde, recht schönen guten Abend. Ich grüße euch alle, ganz besonders grüße ich die, die ihren Wunschzettel noch nicht ausgefüllt haben. Für die habe ich hier einen Vorschlag. Lieber Weihnachtsmann, zu Weihnachten, da wünsche ich mir das Bild Karl Marx auf Wertpapier. Und dazu noch den Engelsschein, denn Freunde wollen zusammen sein. Und weil ich ja ein Dichter bin, leg bitte auch den Goethe hin. Und mit dem Zetkin-Schein dann noch schließt sich ein weiteres Sammlungsloch. Und auch der Münzerschein wäre nett, dann hätte ich den Satz komplett. Fürs Erste ist das wohl recht karg, bloß 185 Mark. Guten Abend. Das Gedicht stammte von Peter Krause. Man braucht ja Geld jetzt vor Weihnachten. Ich habe jetzt gehört, große Schlange vorm Gemüseladen, kommt einer vorbei, sagt, was gibt's? Bananen. Stellt sich hinten an, dann tippt er seinem Vordermann auf die Schulter, sagt, wissen Sie, was die kosten? Sagt er, 500 Mark das Kilo. Sagt er, oh, das ist aber teuer, wie kommt denn das? Ja, da müssen Sie noch einen Affen mit dazu nehmen.
Ein Gott für alle Fälle, weiß in jedem Fall Bescheid. Kommt als Problemexperte niemals in Verlegenheit. Und jetzt ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ein Gott für alle Fälle sieht in jedem Fall noch Land. Er will für dich ein Licht sein, bist du völlig abgebrannt. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Sing doch mal und ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ein Gott für alle Fälle hört in jedem Fall dein Schreien. Er hilft dir auf die Beine, laufen musst du dann allein. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ein Gott für alle Fälle hält in jedem Fall sein Wort. Er wird dich nicht verschaukeln, wirft die Zweifel über Bord. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Und jetzt ihr nochmal ohne Band. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an. Wunderbar. Dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Und nochmal. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Übernommen werden kann. Ja, übernommen werden kann.
Vor ein paar Tagen war es, da saß ich nichts ahnend vor meinem Fernseher und da lief jemand an unserem Wohnzimmerfenster vorbei und ich stürzte zur Tür und es stand ein Bekannter davor. Und es entwickelte sich ein Gespräch, das bis kurz vor Mitternacht ging. Und in diesem Gespräch ging es um dies und das, um Beruf und Zukunftsfragen und natürlich kamen wir auch zu der Frage, wie er zu Gott steht. Und da haben wir mal so ein paar Möglichkeiten durchgespielt, ob Gott ein Gedanke ist, ob er ein Es ist oder ein Du, ob er ein Prinzip ist oder einer, mit dem man reden kann, dem man sein Leben anvertrauen kann. Und darüber möchten wir jetzt ein Lied singen. Und das könnt ihr mitsingen, das ist nämlich das Lied Nummer 5. Gottes Liebe auf den ersten Blick, er hält dir die Treue, was hält dich zurück? Alle! Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gottes Wunschkind, schön, dass es dich gibt, herrlich, wie der Herr dich über alles liebt. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gottes Perle, er verliert dich nicht, er sorgt für dein Leben, dass es nicht zerbricht. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Gott ist ja dein Vater, Vater hat dich lieb. Stellt euch vor, nicht mit Namen, sondern stellt euch vor, ihr habt sie alle beisammen, die Geschenke für den Heiligen Abend, und ihr habt euch für einen lieben Bekannten oder Verwandten etwas Besonderes ausgedacht. Und weil es mit den besonderen Sachen so eine Sache ist, da habt ihr euch an denjenigen gewandt, der Beziehung hat, oder an denjenigen, der einen kennt, der Beziehung hat, ist ja auch egal. Jedenfalls habt ihr dann endlich im Laden gestanden und die Verkäuferin hat ihre obligatorische Bewegung bei besonderen Sachen hinterm Ladentisch gemacht. Und dann habt ihr es. Und ihr geht nach Hause und dann zieht ihr die Schublade auf, wo das Papier vom letzten Paket drin liegt, das Einschlagpapier. Und das bügelt ihr fleißig auf. Dann nehmt ihr eine Schleife und packt das schön ein. Und dann überlegt ihr euch sogar, was ja sonst gar nicht üblich ist, überlegt ihr euch sogar ein paar passende Worte, wenn ihr das Geschenk am Heiligen Abend unter Weihnachtsbaum überreicht. Und nun passiert Folgendes. Der liebe Bekannte nimmt das Geschenk entgegen, als ob das nichts wäre. Undankbarkeit kann unheimlich verletzend sein. Und nun mal zu uns. Gott erlebt das mit uns täglich. Wie oft war ein Tag randvoll an Bewahrung, an Schönheit, an wichtigen Erkenntnissen. Und wir brabbeln abends vorm Einschlafen oder schon während des Einschlafens unser Dankgebet, so als wäre das alles nichts gewesen. Damit das anders wird, singen wir jetzt ein Lied. Am Morgen stehst du auf und bist gesund. Und das alleine wäre zum Danken schon ein Grund. Du bist dir dessen nicht bewusst, das ist, als wenn du morgens schon bewusstlos bist. Jetzt, Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Ist es nur ein kleiner Schritt. Zum Mittag wirst du wieder einmal satt von dem, was Gott als Nahrung dir gegeben hat. Du lobst das Essen und die Köchin auch. Warum nicht Gott erfüllt dir deinen Bauch? Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit. Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Ist es nur ein kleiner Schritt. Gott hat dich einen langen Tag bewahrt, hat auch mit Schönheit und mit Hilfe nicht gespart. Du hast das alles doch erlebt, warum bleibst du am Abend denn so seltsam stumm? Gott gab dir ein Herz mit Köpfchen auf den Weg durchs Leben mit.
Und vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt, ist es nur ein kleiner Schritt.
Manche träumen vom Videorekorder, damit sie die gewagtesten Szenen des Stuntman oder des Sandman oder sonst irgendwelcher Männer aufnehmen können und sie sich dann nochmal vorspielen können. Dabei hat uns Gott mit einem unvergleichlichen Videorekorder ausgestattet und der sitzt hier drin. Bestimmt habt ihr das auch erlebt, dass ihr Szenen eures Lebens im Traum noch einmal erlebt habt. Wie geht das manchmal so mit bestimmten Prüfungen? Und es schlägt viel mehr in unserer Seele Wurzeln, als wir möchten. Wir können Gott darum bitten, dass sein Wort in unserem Herzen Wurzeln schlägt und dass sein Geist in unserem Leben gute Früchte trägt. Und auch darum, dass seine Kraft durch uns diese Welt zu seinem Ziel bewegt. Vielleicht denkt jemand, das ist aber ein bisschen zu hoch gegriffen und wir nehmen den Mund zu voll. Dass Gottes Kraft durch mich diese Welt zu seinem Ziel bewegt. Aber es ist eine Tatsache, wenn du heute Abend das Wort der Vergebung sprichst, auf das deine Frau oder dein Freund, deine Freundin oder deine Eltern oder deine Kinder schon lange gewartet haben, dann bewegst du die Welt in die richtige Richtung. Zum Beispiel. Das Lied, das ich meine, ist das Lied Nummer 8. Das möchten wir euch jetzt vorsingen.
Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles es verdorrt ohne dein Wort. Starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Erst komm ich und dann komm ich. Pausenlos geht es um mich, was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt, dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Herr, du kannst dies Wunder tun.
Vor drei Wochen habe ich am Grab einer Freundin gestanden, die im 57. Lebensjahr gestorben ist an einer sehr seltenen Art von Sklerose. Und diese Frau war Fürsorgerin und hat sich viele Jahre ihres Lebens um Kinder aus geschiedenen Ehen und um alleinstehende Mütter gekümmert, bis sie eines Tages Wortfindungsstörungen bekam und sie dann merkte, dass es auch gewisse Ausfallerscheinungen im motorischen Bereich gab. Sie ging zum Arzt, blieb lange Zeit im Krankenhaus zu langwierigen Untersuchungen und sie hatte aber nicht nur ihre Krankheit mit ins Krankenhaus mitgebracht, sondern ihr Neues Testament, christliche Kassetten und ein paar gute Spiele. Und eines Tages passierte es, dass die Krankenschwester ins Zimmer gestürzt kam und sagte, hat hier jemand gelacht? Und da sagte die Dagmar, ja, haben wir jemanden gestört? Und die Krankenschwester sagte, etwas verwundert, nein, aber hier wird sonst nur geklagt. Beim Entlassungsgespräch fragte der Arzt sie, sagen Sie mal, Frau Schmiedichen, woher nehmen Sie eigentlich die Kraft, Ihr Leid zu tragen? Und da hat sie zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, als es mir noch gut ging, da habe ich Glauben gelernt und ich habe beten gelernt. Und die Kraft, die ich jetzt habe, um diesen schwierigen Lebensabschnitt anzunehmen und zu tragen, diese Kraft kommt von Gott und die kriege ich im Gebet. Und dann fragte sie ihn, sagen Sie mal, Herr Doktor, haben Sie schon mal gebetet? Und da sagte er ganz offenherzig, ja, wenn ich in der Scheiße gesteckt habe. Da sagte sie zu ihm, Herr Doktor, Gott will nicht Notnagel sein für uns, obwohl er sich das auch gefallen lässt, aber noch wenn es uns gut geht, haben wir die Möglichkeit, Verbindung zu ihm aufzunehmen. Das folgende Lied ist ihr in Krankheitstagen ein Trost gewesen. Und als sie gestorben ist, da ist sie gestorben als äußerlich gebrochener Mensch, aber als ein Mensch, der innerlich ungebrochen war, dessen Glaube ausgehalten hat, weil sie wusste, dass der Herr, dem sie im Leben vertraut hat, sie im Sterben nicht verlässt und sie in der Auferstehung in ein neues Leben rufen wird. Das ist das Lied, das wir euch jetzt singen möchten und wir singen das sehr gern.
Fällt mir das Leben schwer, mein Gott, ich kann nicht mehr, dann denke ich an dich und du veränderst mich. Du machst mein Herz wieder leicht, du machst mir wieder Mut, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du machst es mit mir gut, du machst es mit mir gut. Wenn Krankheit in mir steckt, ein Leiden mich erschreckt, dann rufe ich und du. Stellst meine Füße auf weiten Raum, du machst es mit mir gut, du machst es mit mir gut. Frag ich mich sorgenvoll, wie ich entscheide, dann bitt ich im Gebet um Rat, wie's weitergeht. Du machst mein Herz wieder leicht, du machst mir wieder Mut,
Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Du machst es mit mir gut. Du machst es mit mir gut. Bin ich vor Angst verwirrt und habe mich verirrt, dann machst du wieder klar, was vorher dunkel war. Du machst mein Herz wieder leicht, du machst mir wieder Mut, du stellst meine Füße auf weiten Raum, du machst es mit mir gut, du machst es mit mir
Jeder, der sich als Christ schon mal mit einem Nichtchristen unterhalten hat, der kommt irgendwann an die Stelle, wo es um das Problem geht, ob der Mensch gut ist oder ob er nicht gut ist, im Prinzip jedenfalls. Und ich habe mal mit einem gesprochen, der behauptete Stein und Bein, dass der Mensch gut ist. Und ich fragte ihn, welcher? Und da hat er nichts mehr gesagt. Theo und ich, wir haben uns darüber mal Gedanken gemacht und aus diesen Gedanken ist ein Lied geworden, das möchte ich euch jetzt mal vorsingen. Im Prinzip ist der Mensch gut, böse ist nur, was er tut. Wie's wirklich ist, sieht keiner gern, es steckt nun mal kein guter Kern im schlechten Apfel. Der Mensch kann allem widerstehen, nicht aber der Versuchung, die ist viel zu schön, nicht aber der Versuchung, die ist viel zu schön. Im Prinzip ist der Mensch gut, böse ist nur, was er tut. Wie's wirklich ist, sieht keiner gern. Es steckt nun mal kein guter Kern im schlechten Apfel. Grundsätzlich er Grundsätze hält, solange man sie noch nicht auf die Probe stellt. Solange man sie noch nicht auf die Probe stellt. Im Prinzip ist der Mensch gut. Böse ist nur, was er tut. Wie's wirklich ist, sieht keiner gern. Es steckt nun mal kein guter Kern im schlechten Apfel. Er sagt, dass er nicht glauben kann und fährt nie Auto ohne seinen Talisman. Und fährt nie Auto ohne seinen Talisman. Im Prinzip ist der Mensch gut. Böse ist nur, was er tut. Wie's wirklich ist, sieht keiner gern. Es steckt nun mal kein guter Kern im schlechten Apfel. Stolz rühmt er seine Toleranz. Nur mit der anderen Meinung klappt es noch nicht ganz. Nur mit der anderen Meinung klappt es noch nicht ganz. Im Prinzip ist der Mensch gut. Böse ist nur, was er tut. Wie's wirklich ist, sieht keiner gern. Es steckt nun mal kein guter Kern im schlechten Apfel. Der Mensch hat alles in der Hand, doch unvernünftig ist bis jetzt noch sein Verstand. Doch unvernünftig ist bis jetzt noch sein Verstand. Im Prinzip ist der Mensch gut. Böse ist nur, was er tut. Wie's wirklich ist, sieht keiner gern. Es steckt nun mal kein guter Kern im schlechten Apfel. Wenn ihr euch das Lied Nummer 7 anguckt, seht ihr die Jahreslosung des nächsten Jahres. Das Bibelwort, das als Motto über dem Jahre 1987 nach der Geburt unseres Herrn stehen soll. Die größte Gabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben das etwas abgekürzt, sodass es sich reimt. Also die größte Gabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christ. Wenn ihr zum Arzt geht und ihr euch untersuchen lasst, weil ihr krank seid oder weil ihr gern krankgeschrieben werden wollt, dann, na manchmal fällt ja auch beides zusammen, ne? Dann ist die Diagnose, die der Arzt stellt, wenn es eine schlimme Krankheit ist, ja keine angenehme Sache. Aber man ist gut beraten, wie bitter die Pillen auch schmecken mögen, dass man die Medizin, die einem der Arzt verordnet, auch nimmt. Weil man ja ein Ziel vor Augen hat, man will nämlich, dass man wieder gesund wird. In dem Lied, von dem die Jahreslosung der Refrain ist, geht es um diese drei Begriffe, um Diagnose, um Therapie und um den Heilerfolg. Und es geht um uns und wie Gott, unser guter Arzt, uns einschätzt und welche Therapie er uns verordnet und um das Ziel dieser Therapie.
Gottes Therapie für Tote, wer Jesus glaubt, wird auferweckt. Alle Schuld wäscht er ab durch sein Blut. Vergebung macht das Leben gut. Die größte Gabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christ. Die größte Gabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christ. Gottes Heilerfolg für alle, ein neues Leben gibt er uns. Selbst vom Tod wird es niemals zerstört, weil es für ewig Gott gehört. Die größte Gabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christ. Die größte Gabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christ.
Lass dich hören, lass dich sehen, bleib nicht hinter deine Tür. Deine Worte, deine Hände, du wirst gebraucht, Gott fragt nach dir. Ein jeder nimmt uns, jede gibt zugleich. Kein Mensch lebt nur für sich allein. Wenn Hoffnungslosigkeit der Freude weicht, wird Gottes Liebe bei uns sein. Lass dich hören, lass dich sehen, bleib nicht hinter deiner Tür. Deine Worte, deine Hände, du wirst gebraucht, Gott fragt nach dir. Das, was du hast, hast du nicht nur für dich. Es teilen macht das Leben reich. Das Brot auf dieser Welt ist sicherlich genug, dass es für alle reicht. Ja, lass dich hören, lass dich sehen. Bleib nicht hinter deiner Tür. Und das, was Gott dir gibt, nimm dankbar an. Er schuf ja alles wunderbar. Das neue Leben, das fängt hier schon an. Die Erde ist kein weißes Saal, nein. Lass dich hören, lass dich sehen. Bleib nicht hinter deiner Tür. Gebraucht, Gott fragt nach dir. Die Erde ist ein alter Giftplanet. Vier Kriege stehen bewaffnet da. Wir sind gefragt, es ist noch nicht zu spät. Noch wird es Frühling jedes Jahr. Singt! Lass dich hören, lass dich sehen. bleib nicht hinter deiner Tür. Deine Worte, deine Hände, du wirst gebraucht, Gott fragt nach dir. Lass dich hören, lass dich sehen, bleib nicht hinter deiner Tür. Deine Worte, deine Hände, du wirst gebraucht, Gott fragt nach dir.
Liebe Freunde, von Männern ist bei uns hier schon viel die Rede gewesen, von Frauen seltener. Also reden wir heute mal über eine Frau. Und zwar über die bedeutendste Frau der Weltgeschichte. Ich habe einen Auszug aus ihrer Kaderakte hier. Die Angaben zur Person, Name Maria, Nationalität Jüdin, Wohnort Nazareth, Familienstand ledig, Beruf Genossenschaftsbäuerin. Eines Tages bekommt die Maria Besuch, ein Engel, das heißt also ein Bote Gottes, kommt zu ihr. Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 26, da wurde der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die war verlobt mit einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Kein Wort über ihr Aussehen, über ihren Charakter, über ihren Glauben. Keine Andeutung über irgendwelche Verdienste oder besondere Kennzeichen. Keine Begründung, warum Gott den Engel ausgerechnet zu ihr schickt. Diesem einfachen Mädchen vom Lande wird von dem Engel mitgeteilt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Jesus heißen. Also mit anderen Worten, die Jungfrau soll ein Kind kriegen. Bei dieser Sache mit der Jungfrauengeburt, da wird es ja vielen unter uns mulmig, obwohl wir Christen an jedem Sonntag im Glaubensbekenntnis von Jesus bekennen, dass er geboren wurde von der Jungfrau Maria. Viele sprechen diesen Satz nicht gerade mit besonderer Überzeugung. Viele murmeln den bloß noch verschämt vor sich hin. Viele schweigen an dieser Stelle völlig, weil sie der Meinung sind, als gebildeter Mensch kann man diesen Satz von der Jungfrauengeburt eben nicht mehr mit gutem Gewissen mitsprechen. Und viele, besonders Theologieprofessoren und Theologen, die erklären uns ganz offen und sagen, es handelt sich um so eine Art Märchen, also das können wir abhaken. Ich erkläre ganz offen, ich bin da ganz anderer Meinung. Ich möchte mich von vornherein klar und deutlich zu diesem Satz, geboren von der Jungfrau Maria, bekennen. Und zwar im wortwörtlichen Sinne. Auch wenn ich es damit jetzt bei einigen Konformanten und ähnlichen Intellektuellen verscherze. Die Jungfrauengeburt ist ein Tatbestand, der in der Bibel bezeugt und im Glaubensbekenntnis bekannt wird. Und deshalb ist das unzulässig, wenn jeder dahergelaufene Professor oder Konformant erklärt, das geht über meinen Verstand, deshalb ist es nicht möglich. Dieses Argument ist erstens unlogisch, zweitens unbescheiden und drittens unbiblisch. Unlogisch, weil es vieles gibt, was wir zwar nicht verstehen, was aber trotzdem möglich ist. Unbescheiden, weil ja da jemand seinen eigenen Verstand zum Maßstab für alles macht, sogar zum Maßstab für Gottes Handeln. Und unbiblisch, weil unser Bibelabschnitt endet mit dem Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Solange du das nicht begriffen hast, im Glauben ergriffen hast, da wirst du weder Gott noch die Bibel begreifen, noch in deinem Christenleben reifen. Ich bitte dich, merke dir diesen Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und möglich ist bei Gott nur eins, nämlich das Wort unmöglich. Das kommt bei dem nicht vor. Du darfst von Gott nicht so klein denken. Und wenn du schon so versessen bist auf die Anwendung deiner Vernunft und deines Verstandes, na dann streng doch deinen Verstand mal an, dann denk doch jetzt mal mit mir mit. Wenn Gott wirklich Gott ist, das heißt also der Planer, der Schöpfer, der Lenker, der Erhalter des Universums, Na, dann ist doch logisch, dass dessen Logik größer ist als deine. Dass der mehr drauf hat als du, dass bei dem mehr drin ist als in deiner Birne. Ich bitte dich, gib deinen Kleinglauben auf gegenüber diesem großen Gott. Gib Gott die Ehre, gib ihm dein ganzes Vertrauen und gib nicht auf, wenn du an die Grenzen deines Verstandes und deiner Möglichkeiten kommst. Sondern glaube das, was hier in der Bibel geschrieben steht. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Hier in diesem Gottesdienst, da saß vor einer Reihe von Jahren ein junges Pärchen. Die sind inzwischen verheiratet, die haben inzwischen 3 Kinder und die Frau hat jetzt Krebs. Die Ärzte haben ja weder Illusionen noch irgendwelche Hoffnungen gemacht. Ganz im Gegenteil. Diese Frau steht jetzt an der Grenze des Todes. Und sie lebt im wahrsten Sinne des Wortes von einem solchen Bibelwort. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott hat ja in der Bibel im Falle der Krankheit uns extra Hilfen und Anweisungen gegeben, zum Beispiel im Jakobusbrief. Da lesen wir, wenn jemand unter euch krank ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. So haben wir es mit dieser Frau gemacht und so haben wir es bei vielen Menschen ja schon erlebt und erfahren, dass Gott eingreifen kann und dass auch dort, wo unsere Möglichkeiten und die Möglichkeiten der Mediziner am Ende sind, Gott noch lange nicht am Ende ist. Er kann auch dort, wo unsere Mittel versagen, etwas tun. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dieses Wort, das ist doch nicht der Schlusspunkt hinter einer Diskussion, womit Gott die Diskussion abwürgen will, sondern dieses Wort, das steht in der Bibel um Menschen, die am Ende sind. Die am Ende sind mit ihrem Latein, mit ihrem Wissen, mit ihrer Hoffnung, um denen eine neue Hoffnung zu geben, eine Möglichkeit zu geben, einen neuen Anfang zu machen, weiterzumachen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bist du bei Gott? Glaubst du an Gott? Hast du Gott dein Leben anvertraut? Dann kannst du von diesem großen Gott auch Großes erwarten. Gott ist so groß und ist so gütig und er ist so interessiert an deinem Leben und an deinen Problemen, dass er gekommen ist aus seiner Herrlichkeit auf unsere Erde, dass er ein Mensch geworden ist, um dir ganz nahe kommen zu können, damit er dich verstehen kann, damit du ihn verstehen kannst und damit er dir helfen kann. Gott wurde in Jesus ein Mensch. Und diese Menschwerdung, die wir zu Weihnachten feiern, das war eben nicht eine zeitlose Idee, sondern das war ein geschichtliches Ereignis. Ideen haben meistens Väter, aber keine Mutter. Jesus ist keine Idee, sondern Jesus ist ein Mensch und er hatte, wie jeder normale Mensch, auch eine Mutter. Natürlich ist auch mir nicht ganz unbekannt, dass üblicherweise zur Entstehung eines Menschen nicht nur eine Mutter, sondern auch ein Vater dazugehört. Das ist eine Tatsache, die heutzutage bis in alle Details auch in aufgeklärten Kindergartenkreisen durchaus bekannt ist. Aber um zu wissen, dass die Kinder nicht vom Klapperstorch gebracht werden, sondern vom Manne gemacht werden, da brauchst du doch nicht erst im 20. Jahrhundert zu leben und die Zeitschrift Im neuen Leben studieren, wo der Professor Bormann seine Äußerung niederlässt. So schlau war nämlich die Maria, dieses unbedarfte Dorfmädchen vom Lande, auch schon. Nachdem ihr der Engel eine lange Rede gehalten hat und ihr eröffnet, dass sie schwanger wird, dass sie ein Kind bekommt, dass sie das Kind Jesus, also Retter, nennen soll, dass dieses Kind Sohn Gottes genannt werden wird, dass es auf den Königsthron Davids steigen wird, dass seine Königsherrschaft ewig währen wird, nach allen diesen unwahrscheinlichen Ankündigungen, wie sie noch nie ein Mensch gehört hat, da reagiert die Maria völlig normal. Man müsste ja erwarten, dass die völlig geplättet ist, wenn ihr so aus heiterem Himmel mitgeteilt wird, du wirst schwanger werden. Man müsste erwarten, dass die völlig abhebt, wenn ihr gesagt wird, das Kind, das du kriegst, das wird mal ein ganz großer. Der gehört mal zu den Großen der Welt, der macht eine super Karriere, der Junge wird König. Aber darauf geht die gar nicht ein. Wie so ein Bauernmädel vom Lande nun mal ist, ist die nüchtern, praktisch und ganz geradezu und direkt. Und als ob sie mit ihrer Bauernschleue den Engel mit seiner herrlichen Rede aufs Glatteis führen möchte, da führt sie das ganze Problem auf den Boden der nüchternen Tatsachen zurück. Das Erste, was sie nach der Rede des Engels zu bemerken hat, das ist von einer umwerfenden Sachlichkeit. Das Einzige, was sie zu der grandiosen Eröffnung des Engels zu sagen hat, das ist die trockene Gegenfrage: Wie sollten das eigentlich technisch vor sich gehen, da ich nichts von einem Manne weiß? Die erste, die ihre Zweifel an der Jungfrauengeburt geäußert hat, das war die Jungfrau Maria selber. Die glaubte auch nicht mehr an einen Klapperstorch, sondern war offensichtlich über die Rolle des Mannes bei der Zeugung von Kindern orientiert. Die hatte ja einen Mann, nämlich den Zimmermann Josef. Aber mit dem hatte sie noch nicht geschlafen, weil sie mit dem noch nicht verheiratet war, weil man damals vor der Ehe noch nicht zusammen ins Bett ging. Und deshalb erkundigt sich die Maria ganz sachlich: Wie sollten das vor sich gehen, da ich mit keinem Mann ins Bett gehe? Das ist zunächst alles, was sie zu bemerken hat. Der Engel ist über ihre kritische Haltung keineswegs schockiert. Der hätte ja entsetzt mit den Flügeln schlagen können und sagen: Also das darf doch gar nicht wahr sein. Da kommt man hier als Chef der Engelbrigade zum Sondereinsatz in dieses Nest Nazareth, was in der Bibel überhaupt nirgendwo erwähnt wird. Man eröffnet diesem unbedarften Provinzmädchen, dass es die Mutter Gottes werden soll. Und diese Göre hat weiter nichts dazu zu sagen, als ihre Zweifel anzumelden. Also sowas von Unglaube, die ist ja mit ihrer rationalistischen und kritischen Einstellung für den Job überhaupt nicht geeignet. Hier machst du den Abflug. Das macht der Engel aber nicht, sondern der erklärt ihr geduldig die Sache, soweit man das eben überhaupt erklären kann. Und er sagt: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und er beschließt seine Rede mit dem Satz, den ich schon vorhin erwähnt habe: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Von diesem Moment an, da gibt die Maria ihren Widerstand auf. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das genügt ihr. Das glaubt die. Daran hält sie sich fest. Darauf lässt sie sich ein. Damit gibt sie sich zufrieden. Und sie erklärt sich bereit, den einzigartigen Auftrag Gottes anzunehmen. Maria aber sprach: Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich in diesem Moment über die Konsequenzen ihres Ja im Klaren gewesen ist. Als unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, das bedeutete erstens, dass ihr guter Ruf im Eimer war. Haben Sie schon gehört? Die Maria kriegt ein Kind. Und wissen Sie von wem? Die sagt es nicht von ihrem Josef, sondern vom Heiligen Geist. Merken Sie was? Zweitens riskiert sie, als eine Ehebrecherin behandelt zu werden. Und drittens läuft sie Gefahr, ihren Verlobten zu verlieren. Und tatsächlich hat der Josef ja auch später den Plan gefasst, seine Frau sitzen zu lassen. Ich meine, der Josef war ja nur auch kein Depp. Der sah, wie seine Braut immer runter wurde und ein Kind kriegt. Er war es nicht und die sagt, es war der Heilige Geist. Also ich möchte mal den jungen Mann sehen, der sich mit so einer Erklärung seiner Freundin zufrieden gibt. Und ich verstehe sehr gut, dass sich der Kumpel Josef gesagt hat: Also das hältst du doch in deinem Kopf nie aus, hier steigst du aus. Und als er sich davon machen will, da muss Gott ihn extra auf seinen Platz wieder zurückpfeifen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, das alles, was da vor ihr liegt, das hat die Maria in diesem Moment ganz bestimmt nicht übersehen. Jedenfalls sagt sie: Ich bin des Herrn Magd, mir soll geschehen, wie du gesagt hast. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass sie das Wunderbare, das mit ihr geschehen soll, nicht im Entferntesten begreift. Ist ja sowieso nicht zu begreifen. aber sie sagt gehorsam ihr Ja. Und in diesem Glaubensgehorsam, da liegt ihre vorbildliche Größe. Wir ehren das einfache Dorfmädchen aus Nazareth, die heilige Jungfrau Maria. Erstens, weil sie Gott in einzigartiger Weise begnadet hat. Weil sie nämlich die Mutter unseres Herrn Jesus Christus werden konnte. Und zweitens, weil sie in vorbildlicher Weise Gott im Glauben gehorcht hat. Und ich halte es für sinnvoll, wenn du in diesem Punkt im Glaubensgehorsam dir die Maria zum Vorbild nimmst. Und ich halte es für sinnlos, wenn du anfängst zu diskutieren, dass nach den allgemein bekannten Naturgesetzen eine Jungfraugeburt gar nicht möglich ist. Oder dass du jetzt Erwägungen anstellst, was Gott in seiner Allmacht alles noch möglich gewesen wäre, wie er das anders hätte machen können. Darüber haben wir doch überhaupt nicht zu befinden, was bei Gott möglich oder unmöglich ist. Oder dass er das alles hätte ganz anders machen können. Na sicher hätte Gott das alles ganz anders machen können, aber er hat es eben so gemacht und so haben wir das anzuerkennen. Und Gott fragt uns nicht nach unserer geschätzten Meinung über seine Möglichkeiten und Methoden, wie er das Rettungswerk für unsere Welt einfädelt und wie er den Retter in die Geschichte der Menschheit einfädelt. Genauso wenig, wie er die Maria fragt, was sie denkt und ob sie das für möglich hält. Als die Maria allerdings ihre skeptischen Gegenfragen stellt, da nimmt Gott ihr das ja nicht übel. Im Gegenteil, er nimmt sich Zeit und Geduld, auf ihren Einwand einzugehen. Gott ist kein Diktator, der keine Gegenmeinung duldet. Du brauchst vor Gott keine Angst zu haben, dass der einschnappt, wenn du mal einen anderen Gedanken hast. Du kriegst nicht gleich ein Verfahren an den Hals, wenn du nicht linientreu bist. Du brauchst deine Einwände und Zweifel nicht zu unterdrücken. Du brauchst jetzt nicht die Zähne zusammenzubeißen und den krampfhaften Versuch eines blinden Gehorsams zu machen. Gott will doch nicht deine Zähne knirschende Kapitulation. Er möchte das freudige Ja deines Herzens. Nun vermute ich, dass viele von euch in puncto Jungfrauengeburt immer noch kein volles Ja über die Lippen bringen und immer noch Hemmung haben. Wenn dir die Lehre von der Jungfrauengeburt ein unverständliches Dogma ist, also Dogma ist ein Glaubenssatz, ein Lehrsatz der Kirche, das, was man zu glauben hat. Wenn das also für dich ein unverständliches Dogma ist, mit dem du nichts anfangen kannst, dann fang jetzt nicht an, das jetzt krampfhaft zu schlucken. Wenn du den Satz geboren von der Jungfrau Maria nicht über die Lippen bringst, weil dir das deine Vernunft verbietet, dann ist das zwar falsch, aber das ist immer noch besser als einfaches Nachplappern oder Heuchelei. Dann quäl dich jetzt nicht mit der Jungfrauengeburt ab. Kommt ja auch nicht schlechter vor als andere Christen, die das ohne weiteres glauben können. Sondern lass ruhig mal alles, was dir dogmatisch und lehrhaft vorkommt, beiseite. Lass die Dogmen und die Lehren, die du nicht verstehst, dahingestellt und halte du dich an das, was du verstehst. Niemals ist Jesus vor die Leute hingetreten und hat gesagt, also aufgepasst, erstens, mein Vater ist Gott, zweitens, meine Mutter ist Jungfrau, drittens, das müsst ihr glauben. Sondern Jesus ist den Menschen ganz anders begegnet. Zum Beispiel als Arzt, der den Kranken geholfen hat. Als ein spendabler Gast auf der Hochzeit, als Freund. Das war einer, der hat über die Angst und über das Leben und die Freiheit Sätze gesagt, die uns heute noch unter die Haut gehen. Das war einer, der sich buchstäblich totgeliebt hat, der bis zuletzt seiner Aufgabe treu geblieben ist. Und alle, die Jesus begegnet sind, die sind nicht einer dogmatischen Formel begegnet, sondern einem Menschen. Und was denen als erstes an Jesus auffiel, das war nicht seine Göttlichkeit, sondern das war seine Menschlichkeit. Als er kam, da wurde er wie jeder Mann von einer Mutter geboren. Und lag wie jeder Mann als Kind in seinen Windeln. Der war schon als Kind obdachlos und verfolgt. Als junger Mann hat er auf dem Bau gearbeitet, der war Zimmermann. Der wusste, was es heißt, sich mit seinen Händen sein Brot verdienen, 12 Stunden arbeiten, eine Norm schaffen, einen Plan erfüllen. Der hatte Freunde und hatte Feinde, der hatte Hunger und Durst, der hatte Freude und hatte Traurigkeit. Der wurde vom Teufel versucht, wie jeder Mensch. Der wurde von einem seiner engsten Freunde verpfiffen. Er verlor Freiheit und Ehre. Der wurde misshandelt, durch einen Justizmord am Schluss umgebracht. Als er unter die Leute kam, so etwa mit 30 Jahren, da ist er als ein einfacher Wanderprediger durch das Land gezogen und schleppte mit sich eine Gruppe von armen Fischern. Der war selber zu arm, seine Kirchensteuern zu bezahlen. Das müsste ja ein Zug sein, der manchen von euch sehr entgegenkommt ist. Der hatte keinen festen Wohnsitz, der hatte kein festes Einkommen, der hatte kein Eigentum. Und als er ging, da hat er vor dem Tod gezittert, wie jeder andere auch. Da war nichts sichtbar von göttlicher Majestät, sondern da sah man nur die kalte Angst vor dem Sterben. Mit einem Wort, dieser Jesus war ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd war. Der kannte die Armut, den Hunger, die Verzweiflung, die Verfolgung, die Feindschaft, das körperliche Leiden, den Tod. Und alle, die ihm damals begegnet sind, die waren sich nicht vom ersten Moment an sicher, ob das der Sohn Gottes ist. Für die war er zunächst ein Mensch, weiter gar nichts. Und erst als sie diesen Menschen näher kennenlernten, da erkannten sie in ihm den Sohn Gottes. Erst wenn sie merkten, dass seine Menschlichkeit geradezu übermenschlich war, da begriffen sie, dass Jesus nicht nur der Sohn einer Mutter war, wie wir alle, sondern dass er der einzige Sohn seines himmlischen Vaters war. Sowas erkennt man gewöhnlich nicht von heute auf morgen, obwohl es das auch gibt. Aber bevor zum Beispiel ein solcher Mann wie Petrus zu Jesus sagen konnte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, da hat er mit Jesus viele Kahnfahrten machen müssen und viele Fische fangen müssen. Da fließt allerhand Wasser die Chemnitz runter, bis ein Mensch begreift, Jesus ist der Sohn Gottes. Und in ihm diesen Sohn Gottes erkennt. Zu Weihnachten ist Jesus als ein Mensch gekommen, weil er zunächst mal von dir als Mensch genommen werden möchte. Vielleicht sagst du zu ihm, ich weiß gar nicht, Jesus, was ich von dir halten soll, aber einiges an dir, das gefällt mir. Mir gefällt zum Beispiel, dass du nichts hältst von Rache und von Hass, dass du gegen die Gewalt bist, mir gefällt, dass du für den Frieden bist. Mir gefällt auch, dass du dich nicht so großkotzig benimmst wie die Bosse dieser Welt, dass du bescheiden und einfach geblieben bist. Der sowjetische Dichter Jevtuschenko, der hat zum Beispiel mal gesagt, er selber wäre kein Christ, aber vieles an Christus würde ihm gefallen. Vielleicht lächelt über Gott über so eine Harmlosigkeit, aber Gott lächelt nie herablassend, sondern immer gütig und einladend. Nimm doch bitte die Einladung Gottes an. Fang deine Beziehung zu Jesus an den Punkten an, wo du ihn verstehst, wo dir menschlich nahe kommt, wo dir was an ihm gefällt. Der Glaube an Jesus ist auch daran etwas Menschliches, in dem er nämlich wachsen kann. Du kannst den Bau deines Glaubens ja nicht damit anfangen, dass du gleich das ganze perfekte Dogmengerüst besteigst. Dabei kann dir leicht schwindelig werden. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass du im Gerüst der Dogmen auch wirklich Jesus findest. Hat sich schon mancher im Gerüst der kirchlichen Dogmen verstiegen? Hoffnungslos und ist drinnen hängen geblieben, ohne jemals Jesus zu Gesicht zu bekommen. Fang lieber in dieser Weihnachtszeit ganz, ganz unten an, beim Allermenschlichsten. Und was ist menschlicher als die Geburt eines Kindes? Wenn ein Kind geboren ist, wenn es erstmal da ist, da sind doch die anatomischen Vorgänge der Zeugung und der Geburt absolut nebensächlich. Da freut man sich einfach, weiter nichts. Und gerade je mehr man sich mit dem Verstand über die anatomischen Vorgänge im Klaren ist, umso mehr staunt man ja, welches Wunder dabei rauskommt. Und immer wieder werden wir dieses Wunder bestaunen und nie begreifen. Anatomie hin, Anatomie her, das Kind ist da. Nur das ist wichtig. Jungfrauengeburt hin, Jungfrauengeburt her, das Kind ist da. Der Sohn Gottes ist da. Der Retter der Welt ist da. Dein Retter ist da. Und deine Schuld, die kann vergeben werden. Und selbst wenn du sagst, ich habe keine Schuld, da ändert das nichts daran, dass du vor Gott schuldig bist. Und selbst wenn du sagst, ich fühle mich nicht verloren, ändert das nichts daran, dass du vor Gott verloren bist. Und selbst wenn du sagst, ich brauche keinen Retter, ändert das nichts daran, dass die Bibel sagt, du brauchst einen, der dich vor der Verlorenheit rettet. Die Tiefe deiner Verlorenheit, den tödlichen Ernst deiner Situation, die Größe deiner Schuld, die kannst du ermessen aus der Größe von Gottes Rettungsaktion, die zu Weihnachten angefangen hat in der Krippe und die am Karfreitag geendet hat an einem Kreuz. Vor 2 Tagen, also am Freitag, da kam ich mit dem Wolfgang aus Berlin. Wir sind ungefähr so 5:30 in Berlin gestartet, fahren raus, Ausfallstraße, mehr Reihen Autos nebeneinander in Richtung Autobahn. Auf einmal überholt uns ein Polizist auf dem Motorrad, blaues Licht, Sirene, dann kommt der Nächste, dann noch einer. Dann kommt eine Feuerwehr, Krankenauto, Einsatzwagen, Polizeifahrzeug, wieder Krankenwagen, einer nach dem anderen. Wir mussten immer bloß an den Rand fahren, warten, bis diese Mannschaft da vorbeikam. Wir wussten nicht, dass da vorne ein Flugzeug abgestürzt war. Aber wir wussten, dass da etwas ganz außergewöhnlich Schreckliches passiert sein musste. Wir schlossen das aus der Größe der Rettungsaktion, die da im Gange war. Und wenn du im Moment nicht weißt und nicht fühlst, worin deine Schuld vor Gott besteht, da kannst du aus der riesenhaften Rettungsaktion Gottes darauf schließen, wie schlimm es um dich steht. Um dich zu retten, musste Gott, der Schöpfer der Welt, ein kleines Kind werden. Um dich zu retten, musste Gott, der Herr der Welt, an einem Kreuz sterben. Da musste der Erlöser der Welt verbluten. Aus der Größe dieser Rettungsaktion, da kannst du die Größe deiner Schuld und vor allem die Größe von Gottes Liebe ermessen. Du bist von Gott geliebt. Und Gott hat zu deiner Rettung das Größte eingesetzt, was er hatte und was er am meisten liebte, nämlich seinen eigenen Sohn, sein eigenes Leben. Nimm Jesus auf in dein Leben und dann bist du gerettet. Amen.
Geht, tragt den Ruf nach draußen, was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, tragt den Ruf nach draußen, Gott lässt uns nicht allein. Die Boten Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Gott lässt uns nicht allein. Geht, trag den Ruf nach draußen. Was allen gilt, darf nicht verschwiegen sein.